先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute mit Ulrike Schulz. Wir freuen uns, dass sie hier ist. Sie hat ein Buch geschrieben von einer Sorte, wie weder Bettina noch ich es üblicherweise lesen. Ein sehr interessantes Buch einer Historikerin. Wir sind gespannt auf das Gespräch. Willst du einleiten?
Ja, also erstmal schön, dass Sie alle gekommen sind. Herzlich willkommen. Zum Tomasius Club und zum Ablauf des Abends vielleicht zwei Worte. Wir gestalten den Abend meistens so, dass wir eine Dreiviertelstunde hier oben ein Gespräch mit der Delinquentin stattfinden lassen und im Anschluss Sie danach die Möglichkeit haben, weitere Fragen zu stellen oder ergänzende oder Anmerkungen zu machen. Wir nehmen das Ganze auf Podcast auf. Das heißt also, Sie können das dann auch später im Internet auf unserer Homepage tomasiusclub.de nachhören. Ja, zum Tomasius Club an sich, für diejenigen, die vielleicht das erste Mal hier sind. Christian Tomasius war einer derjenigen Leipziger, die 1688 die erste Monatszeitschrift mit wissenschaftlichem Inhalt auf Deutsch herausgegeben haben. Und wir wollen es ihm auf eine etwas modernisierte Art und Weise nachtun, indem wir diese monatlichen Gesprächsrunden hier stattfinden lassen.
Und auf Deutsch heißt eben Klartext reden. Wir laden uns Autoren ein, die wir gerne befragen würden zum Buch. So.
Genau. Ich darf Ulrike Schulz ganz kurz vorstellen. Sie hat an der Humboldt-Universität Geschichte und Germanistik studiert oder germanistische Linguistik spezieller gesagt. 2002 ein Stipendium bekommen am Rothenberg College in Jerusalem und dann seit 2007 auch war sie Stipendiatin der Volkswagen Stiftung in Frankfurt und sie war seit 2007 dann auch Doktorandin in Bielefeld am Lehrstuhl für Geschichte moderner Gesellschaften des 18. bis 20. Jahrhunderts. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Unternehmensgeschichte, Nationalsozialismus, Holocaust, Wirtschaft und Sozialgeschichte im weiteren Sinne, würde ich sagen. Und sie hat auch für ihre Dissertation, die heute hier im Vordergrund steht, zum Thema die Simson-Werke vom unwahrscheinlichen Überleben eines Unternehmens. Für diese Arbeit hat sie auch zwei Preise eingeheimst. Wir haben gerade darüber geredet und ihr Buch ist schon in der zweiten Auflage erschienen oder wird jetzt erscheinen in der zweiten Auflage. Stimmt das?
Ist schon.
Ist schon, gut. Ja, also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, zum Buch. Das Buch ist letztes Jahr erschienen im Waldstein Verlag in Göttingen und ist eine Geschichte eines Unternehmens, das 150 Jahre Bestand hatte, 5 politische Systemwechsel miterleben musste, 7 verschiedene Rechtsformen erlebte und 4-mal den Eigentümer wechselte. Ja, das hätte man gar nicht gedacht von diesem doch an der Peripherie liegenden Suhler kleinen Unternehmen, wie es uns jetzt irgendwie so im Nachgang erscheint. Ja, wir wollten jetzt sozusagen Sie befragen, woher kommt überhaupt das Interesse an so einem Unternehmen, das ursprünglich zum Beispiel auch Waffen hergestellt hat und auch in der Rüstung im Zweiten Weltkrieg mitgewirkt hat. Eine Frau, die sich dafür interessiert, ist schon interessant für mich.
Also es lag nicht daran, dass ich eine Frau bin. Ich habe an der Humboldt-Universität am Lehrstuhl für Zeitgeschichte war ich angebunden und da gab es zu dem Zeitpunkt, als ich meine Magisterarbeit schreiben sollte, einen Forschungsauftrag. Es war einer der ersten zur Geschichte der deutschen Banken im Nationalsozialismus und wir hatten die Commerzbank und Simson, was damals überhaupt gar kein peripheres Unternehmen war, war Commerzbankkunde und da hatte man sich wahnsinnig viel versprochen, weil also eine jüdische Waffenfabrik, die von den Nazis enteignet wurde und dann noch Commerzbankkunde war. Das war sozusagen, da hatte man gedacht, man hatte so einen relativ großen Fisch an der Angel, hatte man aber nicht, weil die Commerzbank war schon 1933 raus aus dem Rennen. Und es war also sehr langweilig mit der Commerzbank, aber ich saß an diesem Fall und hab dann die Enteignung geschrieben zu dem Werk, also wie sozusagen die Enteignung im Nationalsozialismus stattgefunden hat, und bin also sozusagen halb durch Zufall darauf gestoßen. Aber als ich dann den Bestand gesehen habe, wusste ich, dass es doch einiges mehr hergibt als die Zeit im Nationalsozialismus.
Die Geschichte dieses dann im Nationalsozialismus enteigneten Werkes und der Unternehmerfamilie beginnt ja im Kaiserreich.
Und früher schon.
Und es waren eine jüdische Familie, die zur Unternehmerfamilie wurde. Wie kam das vielleicht, diese Geschichte, die ja durchaus eine lange Geschichte ist, 150 Jahre, ist ja auch am Anfang, wo sie nicht im engeren Sinne staatspolitisch ist, zumindest gesellschaftspolitisch sehr interessant. Denn es gab ja in Suhl schon durchaus andere Waffenunternehmen. Es war eine florierende Industriestadt.
Ja und nein. Der Thüringer Wald oder Suhl und Umkreis waren schon seit dem Mittelalter, waren dort viele Waffenfirmen ansässig. Das hatte einfach damit was zu tun, dass man eben in der Bergregion relativ schnell was anderes finden musste, weil man Landwirtschaft nicht betreiben konnte. Und dann hing es wahrscheinlich mit der Handelsstraße zu Nürnberg zusammen, dass dort dann Waffen gebaut wurden seit dem 15. Jahrhundert. Und industriell aber nicht, tatsächlich immer handgefertigt, Militärwaffen bis zum 19. Jahrhundert. Mit einem relativ weiten Umkreis, und die Familie Simson war selbstverständlich in diesem Handwerk einfach aufgrund ihrer Konfession gar nicht zugelassen, sondern ganz typisch für die Thüringer, aber auch für alle anderen Juden in der Zeit, war, dass sie sozusagen eben Viehhändler waren oder Stoffhändler waren. Und die Simson-Familie waren relativ erfolgreiche Händler im Umkreis. Und haben in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem sozusagen die Geschichte beginnt, schon sehr viel Vermögen angesammelt. Und dann gab es sozusagen diese große Krise im 19. Jahrhundert, also Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem viele dieser kleinen Waffenfirmen pleite gemacht haben, vor allen Dingen aber das eisenerzeugende Gewerbe. Und sukzessive hat die Familie dann angefangen, diese ganzen pleite gegangenen Firmen oder Eisenwerke aufzukaufen, und ganz typisch für jüdische Händler in der Zeit, angefangen, verschiedene Gewerke in ihnen auszuprobieren. Also sie haben einen Stoffhandel gehabt, sie haben über Landhandel gehabt, und sie haben eben angefangen mit dem Stahlhammer in Suhl, den sie aufgekauft haben, sehr, sehr schnell alle mit dem Waffenbau zusammenhängenden Gewerke in diesem Stahlhammer zu versammeln. Und das tun sie tatsächlich als erstes und als einziges. Insofern könnte man sagen, also die dann später industriell werdende Fabrikation in einer Fabrik oder in einer Fabrikationsstätte, das haben die Simsons nach Suhl gebracht und nicht etwa die Handwerker vor ihnen.
Ja, also das wird ja mit dem Stichwort jetzt dieses amerikanische System auch ein bisschen erläutert, dass die Simsons im Grunde sehr modern waren, der sozusagen reinen Produktion, Qualitätsarbeit und Ähnliches sozusagen sich davon unterschieden haben, also in der Konzentration darauf, dass sie gesagt haben, es muss in jedem Fall erstmal der Markt bedient werden, es muss entwickelt werden, es muss verkauft werden, und von dem, was verkauft wird, muss ich dann das herbestimmen, was produziert wird. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Und produziert werden muss dann eben auch mit Maschinen, also es muss mechanisiert werden. Die Handarbeit muss so weit wie möglich, soweit sie ineffektiv ist, zurückgedrängt werden. Ja? Also da ist dann Ford auch direkt ein Vorbild, also das kann auch nicht so ganz früh gewesen sein. Ne?
In der Tat.
Ja, aber das amerikanische Modell gab es schon vor Ford, oder?
Nein, das, was die Wissenschaft heute das American Production System nennt, ist sozusagen der Bau mit gleichen Teilen durch Maschinen. Und das vollständige American Production System haben die Simsons tatsächlich gemacht, Und das heißt, dass sozusagen Maschinen hergestellt werden, also dass man Maschinen kauft, die sehr, sehr teuer sind, also ausgelastet werden müssen. Und auf diesen Universalmaschinen kann man eben verschiedene Dinge herstellen. Im Waffenbau also kann man sozusagen ein Gewehrrohr herstellen, man kann aber auch genauso gut ein Fahrradrohr herstellen und man kann genauso gut Einzelteile für Automobile herstellen. Und das ist auch genau der Pfad des American Production System. Also man baut sozusagen erst, es kommt aus dem Waffenbau, dort lohnt es sich, die Maschinen überhaupt anzuschaffen. Dort kann man sie auch amortisieren. Und dann ist der Waffenbau natürlich aber abhängig von der Friedens- und Kriegskonjunktur. Und wenn es Frieden ist, dann wird es schnell blöd für die Waffenunternehmer. Und dann müssen sie sich was anderes überlegen. Und daraus erwächst sozusagen die Idee, was kann man jetzt noch bauen? Und dann gab es verschiedene Möglichkeiten, Landmaschinen, Nähmaschinen, Fahrräder und dann eben später auch Automobile. Und genau das machen die Simsons und genau das machen sie als eine der ganz wenigen Unternehmer in Deutschland.
Und sie beharren dann auch später, als es durchaus sehr attraktiv wird, nur auf Waffen sich zu spezialisieren, beharren sie darauf, dass die zivile Produktion immer weiterläuft.
Ja.
Und das ist sozusagen klug im Nachhinein gesehen, weil man sich damit absicherte, damit sozusagen ein beständiges Geschäft hatte. Oder was ist daran auffällig oder wichtig?
Also es entspricht, glaube ich, diesem Set von Unternehmensphilosophie, die Simsons einfach über diese, das, was ich jetzt gerade kurz zusammengefasst habe, ist eine Frage von 80 Jahren gewesen. Mit den Technologiesprüngen selbstverständlich. Also auch die
1856
wird das Unternehmen gegründet und 1911 bauen sie die ersten Automobile. Und das geht natürlich eben mit den Technologiesprüngen der Maschinenentwicklung, Universal- und Spezialmaschinen einher. Und in diesen 80 Jahren gibt es auch drei Unternehmergenerationen. Und was diese Philosophie der Familie ausmacht, ist einmal, sich extrem abzuschließen nach außen. Das heißt, wirklich innerhalb der Familie zu bleiben, keine Eigentumsrechte abzugeben und möglichst auch sich von allen anderen unabhängig zu machen. Das heißt, es war ganz klar, dass also bei der Familie Simson durften Frauen Unternehmerinnen sein, aber sie durften keinesfalls ins Unternehmen einheiraten. Frauen wurden immer ausbezahlt, aber so ausbezahlt, dass man sie sozusagen wieder beleihen konnte. Das heißt sozusagen, es gibt eine interne Binnenfinanzierung der Familie mit ihren unterschiedlichen Unternehmen. Also die haben dann irgendwann auch eine Porzellanfabrik gehabt, die haben den Stoffhandel gehabt, die haben Immobilienhandel gemacht und haben dann innerhalb der Familie binnenfinanziert. Und daraus entsteht auch, dass sie von vornherein relativ gemischt gewerblich aufgestellt waren. Sie haben sich nie auf alles, was sie neu angefangen haben, haben sie immer in diesem Unternehmen gelassen, weswegen sie auch in Suhl immer sehr spöttisch als Gemischtwarenladen bezeichnet wurden. Weil sie haben eben Jagdwaffen gebaut, sie haben Automobile gebaut, sie haben Kochtöpfe gebaut. Das ist
ein Konzern im modernen Sinne, oder?
Ja, heute würde, also ab den 70er Jahren dreht es sich ja wieder um, da würde die verdustische Massenbauweise, also Massenbauweise ist jetzt nicht das richtige Wort, aber die verdustische Massenproduktion wird wieder verschlankt und die Idee von gemischt gewerblichen Konzernen, wo man sozusagen sehr viele Produktionssparten unter einem Haus versammelt, das ist dann, ändert sich dann wieder, aber bis dorthin sind gemischt gewerbliche Unternehmen sehr erfolgreich, eben weil sie breit aufgestellt sind und immer dann, wenn eine Sparte in die Krise gerät, kann die andere Sparte das eben abfangen.
Jetzt habe ich mal die erste richtige Frage nach der Schreibweise dieses Buches. Also man lernt im ersten Teil diese Familie kennen mit der sogenannten Firmenphilosophie oder Simson-Philosophie. Man versteht das sehr gut, also für jemanden, der von Wirtschaft keine Ahnung hat, hat man das Gefühl, man versteht da einiges, weil es doch gut geschrieben ist, verständlich geschrieben ist, obwohl offensichtlich die Autorin auch die entsprechenden Theorien alle kennt. Und dann fällt einem auf, dass doch recht wenig Vergleiche gezogen werden. Eben hast du gerade gesagt, einiges an der Situation dieser Simsons ist typisch für Juden, die bestimmte Bedingungen hatten für ihr wirtschaftliches Handeln im Deutschen Reich, sagen wir mal, oder auch vorher schon. Und das kommt aber in dem Buch, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das vermisst habe, aber es ist relativ unterbelichtet. Nun kann man sagen, um Gottes Willen, das ist ein über 400-seitiges Buch, da steckt enorm viel drin. Es sind auch sozusagen immer viele Tabellen drin. Aber so der Vergleich zu, gerade wenn es um die Unternehmensphilosophie geht, zu anderen, der hätte mir doch tatsächlich manchmal geholfen.
Okay. Also ich würde jetzt nicht auf die 400 Seiten abheben, sondern auf die 150 Jahre, die sozusagen erforscht werden müssen und die natürlich auch, die ich ja nach den politischen Systemen geordnet habe, die sozusagen nicht nur politische Systeme sind, sondern viermal auch unterschiedliche Wirtschaftssysteme und Eigentumsregime. Das heißt, das alles muss man ja auch kontextualisieren und man muss sozusagen auch in gewisser Weise erklären, warum die Bilanzrechnungen in der Weimarer Republik eben anders sind als in der Planwirtschaft. Und wenn ich vergleiche, dann tue ich das generalisierend. Das heißt, Simson ist eben einer der ganz wenigen Unternehmer, die dieses American Production System vollständig in ihrem Unternehmen haben. Aber ich sage auch in dem Buch an einer Stelle, dass es zum Beispiel bei den Automobilherstellern in Deutschland ist ein Drittel kommt aus diesem Pfad. Ja, also ein Drittel aller Automobilhersteller in der Weimarer Republik beispielsweise haben vorher entweder Nähmaschinen oder Fahrräder hergestellt. Also sie kommen aus diesem Austauschbau. Derart versuche ich zu generalisieren und versuche auch zu zeigen, womit man sozusagen, wenn es sich um Verallgemeinerbarkeiten handelt, was man auch wieder wegrechnen muss, weil eine Einzelfallstudie hat, also eben in dem Fall eine Unternehmensgeschichte, hat natürlich, kann sehr viele Fragen aufgreifen, aber sie ist eben auch nicht für alles repräsentativ.
Kommen wir nochmal zur Familie in der Schlussphase. Es gibt ja dann irgendwann die Simson-Werke ohne die Familie, ne? Ab 35 oder so. Jetzt in diesen, man muss tatsächlich sagen, das Buch kondensiert eben eine 150-jährige Geschichte. Da gibt es einen jetzt auch interessanten Moment vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Das ist 1918-19, das Ende des Ersten Weltkrieges, als es auch massive Arbeiterproteste gab. Wie stellt sich die Familie dazu und was sozusagen, was ist daran typisch, interessant, bezeichnend?
Also ich glaube, dass diese Wucht der sozialen Revolution nach 1918 erwischt sie völlig kalt, wie fast alle Unternehmer des Kaiserreichs nach dem Ersten Weltkrieg. Sie sind es überhaupt nicht gewohnt, sich mit der Arbeiterschaft wirklich ins Benehmen zu setzen. Also sie haben das Unternehmen sehr patriarchalisch und doch, was auch sehr typisch ist, patriarchalisch und doch sehr sozial geführt. Das heißt, sie haben sozusagen ein Hierarchiesystem von Privilegien aufgebaut, ihre Stammbelegschaft extrem hohe Löhne bezahlt, ihnen Kredite für Häuser gegeben und damit sozusagen eben ein typisches Prinzip von Divide et Impera, also Teile und Herrsche, eingebaut, sodass sie auch immer dachten, dass mit diesen sozialen Privilegien, dass sie die politische Kraft von Sozialdemokratie und Gewerkschaften damit einhegen können. Und das ging auch bei Simson natürlich 1918-19 nicht mehr. Sie haben dann widerwillig, wie fast alle Unternehmer im Kaiserreich, Tarifverträge hinnehmen müssen. Sie haben sich darauf einstellen müssen, dass sie jetzt auch Teile von Handlungsmacht abgeben müssen. Aber genau in dem Moment, und das wiederum ist jetzt nicht typisch, tritt in dem Werk ein Generationenwechsel ein. Das heißt, es kommen viele, viele junge Neue und die wiederum haben jetzt einen ganz anderen Anspruch an ihre Ausbildung und an ihrer Zugehörigkeit zum Betrieb. Und dazu kommt auch noch, das ist natürlich auch nicht typisch, in Suhl und Thüringen oder besonders in Suhl und in diesem südlichen Thüringer Wald gibt es eine enorme Schollenverbundenheit. Es gibt kaum soziale Fluktuationen. Aus Suhl geht man nicht weg. Und aus Suhl, wenn man da ist, dann geht man, also wenn man da einmal dorthin gekommen ist, dann geht man da, sind sozusagen die Druckmittel also nicht so hoch. Und man muss sich in so einer kleinen Stadt eben auch ins Benehmen setzen. Und natürlich hat Simson die höchsten Löhne bezahlt und natürlich hat Simson auch den größten Druck ausgeübt. Aber bei Simson konnte man auch was lernen. Also es hält sich immer so zwischen diesem Lockmitteln und schon sehr patriarchalischem Zwang.
Wie groß war jetzt der Betrieb in der Weimarer Zeit? Und dann würde ich gerne nachfragen, wie das dann war ab 1927, als die Nationalsozialisten der Familie sozusagen regelrecht auf den Leib rückten.
Es war mit Abstand das größte Unternehmen vor Ort, also in der ganzen Region, und hatte so von 1.500 bis 2.000, 3.000, je nach Konjunkturlage, Arbeitnehmerschaft. Und das hatte wiederum aber den Grund, weil das ist ja jetzt, also man, normalerweise würde jetzt die Frage auftauchen, dass warum nach dem Versailler Vertrag? Und dann würde die Antwort sein, einmal, dass sie eben durch dieses gemischt gewerbliche Profil sich ganz stark auf die zivilen Produkte, also auf Automobile und auf Fahrräder und auf alles, was sie sonst noch hergestellt haben, konzentriert haben. Das zum einen. Und zum anderen ist diese Fabrik eben ausgewählt worden von der Entente, die Lizenzvertrag für Handwaffen zu übernehmen. Das heißt, Simson war das einzige Unternehmen und dann natürlich die jüdische Waffenfabrik, die für das 100.000 Mannheer der Reichswehr Handfeuerwaffen hergestellt haben.
Das ist eine tolle Geschichte, wenn man das liest. Das ist ja irgendwie letztlich ungeklärt, beziehungsweise sehr facettenreich. Also wie es dazu kommt, dass die Siegermächte im Grunde bestimmen, dass im Deutschen Reich die Reichswehr einzig und allein bei Simson Waffen herstellen darf oder von dort her Waffen kaufen darf. Ja?
Nur, was die Infanteriewaffen angeht.
Genau, also, na, immerhin die. Ja?
Genau.
So, die ja dort gar nicht hergestellt haben, jedenfalls nicht in der ganzen Palette. Ne?
Richtig.
So, und das hat, das ist in dem Buch sehr spannend zu lesen, weil die Reichswehr selber höchst entrüstet war darüber, ja, und natürlich die konkurrierenden Unternehmer erst recht, ja. Und das ist aber letztlich nicht ganz zu klären, ob das jetzt, also womit das etwas zu tun hat, oder hat das das Buch geklärt, ohne dass ich das mitbekommen habe, ja?
Doch, weil das, da würde ich jetzt wirklich widersprechen, weil darauf bin ich sehr stolz. Es hat natürlich einen wahnsinnigen Aufruhr verursacht, dass ausgerechnet die Juden, und das ist sozusagen schon unsere Post-Ex-Post-Perspektive, dieser antisemitische Einschlag, den gibt es seit 1918, weil man sich das nicht, oder seit 1920, weil man sich das nicht erklären kann, warum die das bekommen. Und es ist natürlich völlig klar, dass man auf dieses jüdische Stereotyp abhebt. Aber nein, die Entente hat es genommen. Hat die genommen, weil das war die kleinste, mit Abstand die kleinste und am schlechtesten ausgerüstete Waffenfabrik unter den Konkurrenten. Und denen ist auch nach 1918 allerdings nicht wegen des Krieges eine ganze Lauffabrik abgebrannt. Das heißt, die haben gerechnet, die brauchen mindestens 3, 4, 5 Jahre, bis die auch nur annähernd Handfeuerwaffen wiederherstellen können. Was stimmte? Aber die Reichswehr hat dann mit den Simsons zusammen eben schwarz aufgerüstet, also geheim aufgerüstet. Und auf einmal 1927, 28, 29 war das die best ausgerüstete und die mit Abstand modernste Waffenfabrik in Deutschland, weil die anderen ja dann nicht mehr durften und also sozusagen technologisch rückständig wurden. Also.
Okay, das war jetzt sozusagen ein gewisser, von der Firma her gesehen und ihrer Produktivität war das eine gute Geschichte, aber jetzt fängt es an und wird für die Familie selber eine ganz schlechte Geschichte. Und das geht von 1927, wo es die ersten Attacken gibt, Presseattacken, Öffentlichkeitsattacken, bis 1935, als die Familie enteignet wird.
Genau, also die Simsons hatten insofern Pech, weil sie waren natürlich durch diesen Lizenzvertrag mit der Reichswehr, waren sie einfach im Fokus. Und das heißt, sie wurden sehr, sehr schnell angegriffen und stigmatisiert. Und sie hatten doppelt Pech, weil derjenige, der die Feder dort geführt hat, eben Fritz Saukel war. Und Fritz Saukel, ich weiß nicht, ob er Ihnen was sagt, irgendwie sagt er immer allen noch was, ist eben der Gauleiter und Reichsstatthalter von Thüringen gewesen und später dann der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, also der Sklavenhalter Europas, wie er dann genannt wurde. Und Saukel war sehr mächtig in der NSDAP und einer der besten Freunde und Steigbügelhalter von Hitler. Und das blieb er auch bis 45 und er hat einen unglaublichen Druck entwickelt und er hat auch sehr schnell, nachdem er 1927 Gauleiter wurde, hat er auch Macht dazu gehabt.
Und ich meine, einer der Gründe, gegen die Simsons vorzugehen, war die Streuung des Gerüchtes, sie hätten irgendwie durch Machenschaften und ihre Freunde bei den Siegermächten sich das Monopol verschafft. Ja.
Also das war sozusagen dieses abstruse, also in dem Sinne wirklich abstruse Gerücht, dass die Familie Simson eine Nichte hätten, die wiederum mit dem General Noyer dass es der Vorsitzende der alliierten Militärkontrollkommission verheiratet gewesen wäre. Und man hätte, also das haben die Simpsons natürlich getan, aber es gab diese Nichte schlicht nicht, weil sozusagen die Unternehmer gar keine Kinder hatten. Das heißt, das war sozusagen auch noch so offensichtlich, dass man es gab diese Familienverhältnisse nicht, und es ist auch völlig absurd, dass es irgendwelche Verbindungen nach Frankreich gegeben hätte.
Hat denn, also in dem Buch wird die Familie selber zitiert öfters und versucht es gerade zu rücken, aber gab es in der Presse dann auch jemanden, der für die Simpsons Partei ergriff, der dieses zum Beispiel herausgefunden hatte, dass es diese Nichte gar nicht gab?
Nicht, dass ich es gefunden hätte. Ja. In Suhl, glaube ich, hat man sich sehr bedeckt gehalten. Also die Angriffe gingen wirklich von NSDAP aus und von wirklich antisemitischen, wirklich offen antisemitischen Zeitungen und Zeitschriften und auch hinter verhaltener Hand. Aber in Suhl, und das habe ich wirklich versucht zu finden, gibt es keine einzige, auch nur ansatzweise in diese Richtung gehende Verlautbarung in der Stadtpresse zum Beispiel, weil das hätte man sich überhaupt nicht getraut beim größten Arbeitgeber. Aber man kann sich ziemlich sicher sein, dass in den halböffentlichen Räumen dieses Stereotyp natürlich genauso dass es auf der einen Seite fortgeschrieben wurde, auf der anderen Seite die Simpsons auch verteidigt wurden. Also es gab eine sehr große Loyalität und Bindung an die Familie, und es gab natürlich auch diese starke Konkurrenz vor Ort, und das war ein sehr explosives Gemisch. Es hat sie geschützt und es hat sie angegriffen, beides immer zur gleichen Zeit.
Wie kam es denn dann zur völligen Enteignung? Also es war ja auch offenbar so ein, ich habe es jedenfalls beim Lesen so empfunden, zum Teil schleichender Prozess und zum Teil auch ein trickreicher Prozess über Umtransformierung von bestimmten oder Auslagerung von Produktionsstätten. Wie ist denn das dann tatsächlich gelaufen?
Ich glaube nicht, dass Sie möchten, dass ich Ihnen das jetzt im Einzelnen erzähle. Das ist wirklich ganz, ganz kompliziert. Und aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, man wollte, also Saukel wollte immer die Simson-Werke im Handstreich enteignen. Das war auch seine Art. Das sind die Juden, die kommen raus und dann gehört uns das Werk, und ich weiß nicht, warum es zu diskutieren gibt. Nun gab es aber zu diskutieren, weil das eben die Reichswehr eben mit Millionen Investitionen da drin steckte. Und dann entwickelte sich ein Kampf, der eben für die Anfangszeit des Nationalsozialismus auch ganz typisch ist. Wer übernimmt die Verfügungsrechte? Und die Reichswehr wollte natürlich nicht, dass diese Millionen an Investment da jetzt von Saukel übernommen werden, der sozusagen im Handstreich dann auch gesagt haben, dann nehmen wir noch die Maschinenfabrik, die bauen wir da, und dann machen wir da noch eine Ziegelfabrik, und dann machen wir das nochmal, machen wir das. Und was das alles kostet und wer das alles machen soll, das war Saukel ja egal. Und das war der Reichswehr zu kompliziert und auch zu risikoreich. Und deswegen gab es eben einen Streit zwischen diesen beiden Akteuren, die dann immer flankiert wurden von anderen Akteuren, und dann deswegen ging es sehr lange hin und her, und auch die Simpsons haben sich sehr stark gewehrt und sehr lange natürlich noch an den Rechtsschutz der Weimarer Republik geglaubt, haben Prozesse angestrengt, um eben das zu widerlegen. Und deswegen hat es so lange gedauert. Und 1935, als die Enteignung dann tatsächlich durchgeführt wurde, war eben auch der Moment, in dem die Reichswehr eingehegt worden ist und in dem sozusagen dann offiziell Hitler entschieden hat, was natürlich auch ganz typisch ist. Also am Ende entscheidet es der Führer. Und tatsächlich hat der Führer es dann entschieden. Also wie das dann sozusagen wirklich vonstatten gegangen ist, weiß natürlich kein Mensch. Aber Saukel hatte es allein nicht entscheiden können. Und zum Dank hat er dann das Werk aber dem Führer zum Geburtstag geschenkt, zu Weihnachten.
Das Werk, jetzt haben wir es nämlich. Jetzt ändert das Buch eigentlich sein Thema, aber man merkt es nicht. Ja, die Familie, die Familienphilosophie, diese ganzen Aussagen über Wirtschaft, über Planung, über Strategie und so weiter, das wird jetzt weiter verfolgt, auch wenn die Familie selber nicht mehr da ist. Das bleibt jetzt sozusagen, das Auge der Historikerin bleibt am Ort, ja, und verfolgt jetzt diese Entität Simson-Werke weiter, auch wenn sie dann bald gar nicht mehr Simson-Werke heißen. Da ist jetzt erstmal sozusagen der Krieg, das wollen wir jetzt mal alles irgendwie überspringen. Dann kommt die sowjetische Aktiengesellschaft, sehr kuriose Sache, aber so waren die dann. Also Da gibt es auch ganz viele besondere Umstände nach dem Kriege, weil das Werk einigermaßen unzerstört war, weil es relativ spät erst von den Sowjets in die Hand genommen wurde und dadurch nicht mehr die Reparationen so stark ausgeübt wurden im Sinne von der Demontage und pipapo. Und dann wird es irgendwann zum VEB. Und dann was? Was ist das dann noch sozusagen, was ist denn da, also die Simsons haben versucht, nach dem Kriege es wiederzukriegen. Das haben sie dann nochmal, da kommen wir dann am Ende, am Höhepunkt des Buches auch nochmal hin, das haben sie dann nach 1990 auch nochmal versucht. Also sie haben es nach dem Kriege versucht und das ist dann, da wurden sie auch schon irgendwie entschädigt, ne? Und zwar für das Werk oder wie? Oder wofür wurden sie entschädigt? Das muss man nämlich jetzt alles genau auseinanderhalten.
Ja, weil die Enteignungsgeschichte so kompliziert ist, ist selbstverständlich auch die Wiedergutmachungs- und Entschädigungsgeschichte enorm kompliziert. Und die Simsons durften ab 1933 nicht mehr in Suhl in das Werk, aber sie mussten das Werk als Eigentum behalten. Das ist sehr kompliziert, das erkläre ich jetzt mal nicht, aber das Entscheidende daran war, dass sie sozusagen also eine Holdinggesellschaft gegründet haben und diese Holdinggesellschaft lag in der Wilmersdorfer Straße und gleich in West-Berlin. Das heißt, die Vermögenswerte von Suhl wurden in West-Berlin gebündelt in dieser Auffanggesellschaft, die Simsons betreiben mussten und auch betrieben haben, weil sie ja in Suhl nicht mehr vor Ort sein durften.
Gut, aber Sie sind ja dann über die Schweiz nach Amerika ausgewandert.
Sie sind dann 36 ausgewandert. Aber entscheidend für die Frage von Entschädigung und Wiedergutmachung war der Ort, an dem man sozusagen die Vermögenswerte verloren hat. Und der letzte Ort, an dem man die Vermögenswerte verloren hat, war in West-Berlin. Allerdings waren das nicht alle Vermögenswerte, sondern eben nur die dieser Holdinggesellschaft. Und für die wurden die Simsons nach wirklich langen und zähen Verhandlungen dann auch zum Teil entschädigt.
In den 50er Jahren.
In den 50er und 60er, erst in den 60ern. Und,
durch die Bundesrepublik.
Durch die Bundesrepublik. Aber die Vermögenswerte, die in Suhl lagen, gehörten nicht dazu. Das muss man wirklich auseinanderhalten, weil das wird für später dann nochmal wichtig. Warum konnten sie überhaupt Ansprüche nach 1990 stellen, wenn sie doch schon in den 60er Jahren enteignet wurden? Das heißt,
entschädigt
wurden. Genau, und sie wurden entschädigt mit 4 Millionen D-Mark für diese Holding und Teile ihrer Besitztümer, die in dieser Holding, also Auffanggesellschaft ist keine Holding, es ist sozusagen eine ganz komplizierte Konstruktion einer GmbH und Kommanditgesellschaft. Und dafür wurden sie dann für 4 Millionen entschädigt in den 60ern. Und das Werk wurde, obwohl es eine Waffenfabrik wurde, war nicht zerstört, was bei den meisten Rüstungsbetrieben nach 1945 in Ostdeutschland der Fall war, weil mehrere Zufälle zusammenkamen. Eigentlich waren es wirklich nur Zufälle. Die Sowjetunion hatte sich auch ganz kurzzeitig überlegt, ob sie dort nicht Technologie und Militär wieder aufrüsten will. Und hatte sich dann aber dagegen entschieden, das kann man dann auch nachlesen, ich gehe jetzt nicht darauf ein, entscheidend ist nur, dass die Sowjetunion das Werk ins Eigentum übernommen hat, weil es eben natürlich ein hochtechnologisiertes, mit vielen Facharbeitern ausgestattetes Unternehmen war und weil sie dort den Entwicklungspfad geändert haben und dann haben also keine Waffen mehr hergestellt, sondern Motorräder. Und wahrscheinlich ist das, was so Kenner machen die Simson-Werke deswegen berühmt, weil dort die AWO 425 gebaut wurde. Ich weiß nicht, haben Sie schon was von der AWO? Das ist eigentlich, normalerweise kommen dann jetzt, ja, die AWO. AWO 425, das sozusagen.
Es gibt ein Bild im Buch.
Genau, es gibt ein Bild. Und das war dann auch versöhnlich, weil es war ein sehr kompliziertes, neues technisches Artefakt, was in Suhl hergestellt wurde, was eigentlich auch in Suhl nie hergestellt wurde. Das war auch sehr neu und entsprach dann also auch wieder so ein bisschen dem Stolz der Facharbeiterschaft dort. Und dann hat es die DDR übergeben bekommen, das Werk wieder von der Sowjetunion, und hat dann aber umgeschichtet, weil die DDR hat ja in Strukturerzeugnissen organisiert geplant. Und da kann man eben nicht da ein Motorradwerk haben und da ein Motorradwerk und hier ein Fahrradwerk und da ein Fahrradwerk, sondern man bindet das eben alles zusammen und versucht das in Erzeugnisgruppen zusammenzuschließen. Und dann ging die Motorradproduktion nach Zschopau und damit musste sie automatisch aus Suhl weg. Und Suhl bekam die Moped-Produktion. Und daher kommt dann sozusagen das, was das Unternehmen bekannt macht für die DDR, nämlich die Mopeds, die dann dort über 20 Jahre gebaut wurden. Und die berühmteste von ihnen ist eben die Schwalbe, die auch heute noch überall rumfährt. Und aber was sozusagen interessant ist, die Mopeds heißen Simson, weil die im Unternehmen, damals im Werk, wirklich die Familie in den USA angerufen haben und gefragt haben, ob sie den Namen, diesen eingeführten Markennamen für die Mopeds nehmen dürfen. Und das hat die Familie eben erlaubt.
Es ist dann sozusagen der Blick der Historikerin, der jetzt bei diesem Werk bleibt, der beobachtet jetzt nach wie vor das, was vorher schon zu beobachten war, nämlich unternehmerische Entscheidungen. Auch unter den Bedingungen der DDR. Es ist also dann sehr spannend und für mich, der ich das überhaupt nicht annähernd von innen erkenne, auch interessant zu sehen gewesen, wo die Konfliktlinien lagen. Und es gab sozusagen eine Komplexität von Konfliktlinien, das lässt sich kaum ausmalen und das wird auch immer komplizierter am Ende, weil natürlich zum Beispiel das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, drin war, dann aber natürlich auch diverse Aufsichtsgremien, dann gab es verschiedene eben Wirtschaftsentscheidungen, also wie Wirtschaft überhaupt zu organisieren ist, und so dass also die Leiter von Betrieben relativ sehr viele Rücksichten zu nehmen hatten und da musste auch immer Nachschub organisiert werden und so weiter und so fort. Aber also es wird sehr lebhaft geschildert, das wollte ich jetzt mit dieser etwas holprigen Nacherzählung sagen, es wird sehr lebhaft geschildert, wie spannend das war, den Betrieb zu organisieren. Kann man das so sagen?
Also aus heutiger Sicht ist es sicherlich spannend, sich das anzuschauen oder es sich mal so anzuschauen, dass man es eben nicht betrachtet, es kann nicht funktionieren, es ist defizitär und wieso ist es eigentlich nicht jeden Moment zusammengebrochen? Das ist ja sozusagen so ein bisschen die Sicht auf die Planwirtschaft. Und ein Grund aus meiner Sicht, warum es nicht zusammengebrochen ist, waren eben diese Unternehmen, die eine sehr lange Tradition hatten, sehr großen Facharbeiterstamm, die sehr viel Expertise hatten. Also vielleicht die einzige wirklich große Ressource der DDR-Wirtschaft waren eben die Facharbeiter und das technische Wissen. Und insofern war die DDR-Wirtschaft sehr, sehr stark oder hat die DDR-Wirtschaft genau wie die Westdeutsche sehr stark auf diesen Betrieben aufgebaut. Und man konnte also nicht so einfach von oben nach unten durchstecken, was jetzt gemacht und geplant wird. Man hat schon auch gehört, was die unten gesagt haben, was da geht und was da nicht geht. Und das, was die Planwirtschaft eben kennzeichnet, ist, dass aus den Unternehmen, und das ist eben ihr Strukturfehler, immer, also einer ihrer Strukturfehler, aber ein wichtiger, was die Betriebe angeht, aus den Betrieben wurden einfach in diesen 40 Jahren immer mehr Kompetenzen abgezogen. Also das, was normalerweise immer Unternehmen entscheiden in der DDR-Wirtschaft immer weniger eben wirklich die Betriebseinheiten. Also wie beispielsweise Verkauf, wie Marketing, wie Industriedesign, alles Aufgaben, die man normalerweise oder in der Marktwirtschaft, wie wir sie jetzt gerade kennen, sind diese Entscheidungen eben Sache des Unternehmens und da würde auch kein Staat auf die Idee kommen, da rein zu regieren. Das muss man aber, wenn man plant. Und da diese Kompetenzen rausgezogen werden aus dem Unternehmen, entgrenzt es sich auf der einen Seite, also es wird überhaupt nicht mehr im Kern als Entscheidungseinheit sichtbar und zugleich konzentriert sich aber auch alles darauf. Und in dieser Gemengelage muss der Betriebsleiter eben zwischen diesen neuen Institutionen, die Kompetenzen von ihm abgezogen haben, vermitteln. Das heißt, man muss eben mit diesem Exportkontor darüber reden, dass man bestimmte Abnahmesummen oder Abnahmemengen gar nicht herstellen kann. Man muss zum Industriedesigner gehen und sagen, dass man das gerne machen würde, aber nur leider fehlt das Material dafür. Man muss zum anderen Betrieb gehen und sagen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie in 24 Stunden vernünftige Sättel herstellt, dann können wir keine Mopeds mehr bauen, also lasst euch was einfallen. Aber ach nee, lasst euch nichts einfallen, wir schicken euch die Leute. Also es gibt sozusagen sehr viel der Eigeninitiative, die auch ganz unten stattfindet, die das System im Grunde genommen aus meiner Sicht, das ist jetzt eine alleine Sicht ein bisschen, sehr stark stabilisiert. Und das ist ein großer Teil, warum die DDR-Planwirtschaft eben nicht jeden Moment, wie man es ja heute denken muss, zusammenbricht. Weil dort sehr viele Kompetenzen eben verschoben werden, weil immer wieder auf neue Lösungen gesucht werden, zusammen, gegeneinander, miteinander, weil gehortet wird, weil aber auch das Hortungssystem natürlich nicht, also die horten ja nicht Schrauben, um Schrauben zu haben, sondern die horten Schrauben, um hinterher sozusagen Holz zu bekommen. Und das tun sie auch. Es ist eben ein grauer Markt, ein Tauschhandel, ein Naturalhandel, kann man fast sagen, der dort ununterbrochen in Bewegung ist. Und dafür muss man als dieser Betriebsleiter gut vernetzt sein, man muss Managementqualitäten haben, man muss durchgreifen können, man muss sagen können, also folgendes Ding, die Schrauben sind bis morgen da oder es gibt hier richtig Rabatt. Und dann geht's, dann wird's schwierig. Und insofern ist das ja eben keinesfalls holzschnittartig zu betrachten, was die Menschen dort eigentlich machen, um ihre Plan, um diesen Plan soll, diesen Heiligen zu erfüllen, und das ist eben ihr Ziel. Das ist das Ziel in der ökonomischen, das ist das ökonomische Ziel in der Planwirtschaft.
Das fand ich überhaupt das sehr, also für mich am spannendsten habe ich da empfunden, dass sie wie sozusagen dieses Unternehmen ein Eigenleben entwickelt, die Facharbeiter beispielsweise und in der Unternehmung, Unternehmensführung dann. Gerade in diesen Krisensituationen, in den Transformationsprozessen, wo gar nicht klar ist, wer führt eigentlich jetzt das Unternehmen, trotzdem der Betrieb am Laufen gehalten wird und gemanagt wird über diese Krisensituationen hinweg. Und das zeigt sich eben über die verschiedenen Systeme, wirtschaftlichen Systeme, gesellschaftlichen Systeme hinaus, ja, dass es immer wieder so eine tragende Kraft eines Unternehmens gibt, ja, der Mitarbeiter wie zusammen, also auch durch ihre Erfahrung und die Kompetenzen, die sie da gebündelt haben. Auch in diesem Traditionsbetrieb ist das ja so gerade wichtig halt auch. Und wie sich das sozusagen dann sukzessive in der DDR-Zeit, also in den 50er, 60er Jahren gab es noch eine ganze Menge Widerstand dagegen, also und wie sukzessive das alles dann herausgenommen wurde, Leute, die keine Ahnung hatten, dann Betriebe geführt haben und wie sozusagen all das verschwunden ist, was den Sozialismus in seiner wirtschaftlichen, ökonomischen Kraft hätte retten können. Ja, also das ist drin eigentlich auch eine traurige Geschichte, die da erzählt wird. Ja, wenn man sieht, was sind denn eigentlich ökonomisch die Ursachen, ja, warum das hier gar nicht wirklich nicht funktionieren könnte. Mal ganz konkret angepackt an so einem Beispiel. Das fand ich sehr spannend. Ja, und wie ging es denn dann weiter bis in die 70er, 80er Jahre? Also das habe ich ja jetzt schon in gewisser Weise vorweggenommen. Ja. Aber 89 war ja dann doch nochmal ein Umbruch und man hätte ja denken können, vielleicht gibt es da nochmal ein Aufleben des Simsons Werkes.
Na, ich glaube, was sozusagen für Simson untypisch ist, wie für die DDR-Betriebe, also da ist sozusagen Simson kein klassisches Beispiel, ist diese Mannschaft, von der ich vorhin sprach, die eben in der Weimarer Republik sozialisiert wurde und in das Werk kam. Das ist eben eine sehr, sehr geschlossene Stammbelegschaft, die sozusagen in dem Unternehmen unglaublich alt werden. Das heißt, der Generationswechsel bei Simson von den alten Facharbeitern hin zu den neuen sozialistischen Managern findet eben erst sehr spät, Ende der 70er statt. Und damit schaffen sie eben sehr lange Kontinuität. Und sie schaffen auch sehr lange dieses Regime dieser Facharbeiter. Also der letzte oder der erste Kombinanzdirektor, das ist eben noch einer, der 24 ins Werk kam. Und der hat sich gar nichts sagen lassen, wenn es um seinen Betrieb ging. Und der hat das 10 Jahre noch gemacht nach der Kombinanzreform. Der ist erst 82 als Kombinanzdirektor eben dann ersetzt worden. Und dann wird es typisch, dann kommt einen Feuerwehrmanager nach dem anderen in den Betrieb rein und soll sozusagen die marode Struktur oder soll sozusagen die Produktionskennziffern retten. Und das kann aber nicht mehr so richtig gelingen, nicht weil es dann nur noch Leute gibt, die keine Ahnung haben. Das stimmt nicht, auch die zweite Garde hat technisch sehr viel Ahnung. Und haben auch sehr viele Ideen gehabt, was sie an diesen Mopeds verändern wollten, weil gerade die wollten jetzt nicht immer nur diese Schwalbe bauen, was sie ja am Ende gemacht haben. Die wollten natürlich irgendwie Motocross-Maschinen bauen, die haben auch großen Ehrgeiz gehabt, eine Motivation, die man hat. Es gab natürlich auch diese Masse an Hilfsarbeitern, die überhaupt nicht mehr zu halten war und die man sozusagen auch mit dem Unternehmen selbst gar nicht mehr diese Bindung entwickelt hatten. Aber was sie vor allen Dingen nicht hatten, ist sozusagen dieser der wichtige Produktionsstock, Also so alt die Facharbeiter waren, so viel älter waren die Maschinen. Das heißt sozusagen in den 70er Jahren waren, ich habe das ausgerechnet, dass eine der Tabellen, da in einer dieser Tabellen steht, die unglaubliche Anzahl, also von Jahren, wie alt die Maschinen waren, das waren von 70 bis 100 Jahren. Und die haben sozusagen dann immer mal modernisiert, nach dem Gießkannenprinzip der Investitionen in der DDR. Dann haben die eine Taktstraße bekommen, aber dann haben die nicht alles andere noch bekommen. Das heißt, auf den alten Maschinen wurde nach wie vor repariert, es wurde von Hand geklebt, also da wurden diese ganzen diese Sticker darauf geklebt von Hand, dann wurden die Mopeds nicht abgeholt, weil der andere Betrieb dazu nicht in der Lage war, dann standen da Zehntausende von Mopeds unabgeholt in Suhl rum und verrosteten. Und das alles, also die Kulmination verschiedener Faktoren, für die der Betrieb selbst auch gar nicht mehr Verantwortung übernehmen konnte. Also das meine ich mit dieser Entgrenzung. Es werden sehr viele Kompetenzbereiche rausgenommen. Und damit ist das Unternehmen auf der einen Seite verantwortlich und auf der anderen Seite aber auch eben nicht mehr verantwortlich, weil sie das gar nicht lösen kann. Also es sollte dann gelöst, also beispielsweise bei diesem Lagerüberplanbestand, wie das dann hieß, musste das Unternehmen, also die Simson, der Stammbetrieb in Suhl, musste sich also um Lagerhallen kümmern, um die unterzustellen. Und sie haben tatsächlich in Leipzig auf dem Messegelände haben sie dann eine Lagerhalle gemietet. Und aber ja nur, um sozusagen die Überplanbestände in Suhl irgendwo abzustellen, mussten sozusagen dann die Mopeds von Suhl nach Leipzig gebracht werden, um dann hier abgestellt zu werden, um dann nicht mehr verkauft zu werden. Und das sind sozusagen dann die Dinge, die sich dann wirklich aus dem Unternehmen rausbewegen.
Ja, und dann ist das Unternehmen irgendwann nicht mehr da. Wir hatten vorhin die Geschichte, dass nach dem Ersten Weltkrieg eine bösartige Intrige dazu führte, dass Simson ein Monopolbetrieb wurde und dann doch überlebte. Ja. Und jetzt gibt es eine andere bösartige Intrige Anfang der 90er Jahre, die dazu führte, dass der Betrieb nicht mehr existierte. Also die Bösartigkeit der Intrige wird man erst ermessen können, wenn gewisse Akten zur Verfügung stehen, sagt uns die Historikerin. Man merkt aber deutlich, dass sie glaubt zu wissen, was in diesen Akten drin steht, nämlich dass es eine bösartige Intrige war. Dass es Leute gab, die, um eine gewisse Investitionsgelder zu kriegen, das an eine bestimmte Investitionsfirma verkauft haben. Die hat dann eben nicht investiert, aber dann war es zu spät. Es wurde nicht der Betrieb gerettet, sondern eine Ruine verkauft. Oder wie soll man das sagen?
Also die Historikerin hat in dem Kapitel sehr stark versucht, möglichst sachlich und differenziert zu bleiben und nicht zu viel zu mutmaßen.
Das merkt man hier irgendwie an.
Ja, weil wir haben die Treuhandakten nicht und wir werden viele dieser Treuhandakten auch nie sehen. Hier gab es Treuhandakten, also ich hatte tatsächlich Akten, auf die ich mich stütze. Und ich habe also nicht investigativ gemutmaßt, sondern ich habe ungefähr 250 Schriftstücke gesehen aus diesen Treuhandverhandlungen, weil es parallel lief mit dem Restitutions- und Wiedergutmachungsprozess mit den Simsons. Und weil also Privatisierung und Wiedergutmachung teilweise gleich miteinander verknüpft waren, gab es also für beide Prozesse auch Akten. Das sind sozusagen, es ist so ein Trojaner, an den niemand rechnet. Und dann kommen die Historikerinnen und decken diese Akten auf, die nicht in irgendwelchen Archiven lagen, sondern selbstverständlich die Familie hatte, mit denen ich in Kontakt bin und die das für das Buch zur Verfügung gestellt haben.
Was hat denn nun die Treuhand gemacht?
Ja, die Treuhand hatte ein Riesenproblem, weil dieses Betriebskonglomerat VEB Simson Suhl am Schluss nicht mehr nur Mopeds hergestellt hatte, sondern auch immer noch die Jagdwaffen. Und bei den Mopeds war das relativ schnell klar, dass keiner auf der Welt jetzt mehr Mopeds aus Suhl kaufen will. Weder in Ostdeutschland noch in Westdeutschland noch in Osteuropa noch irgendwo. In Westeuropa deswegen nicht, weil es schon lange eine Bereinigungskrise gegeben hat. In Osteuropa deswegen nicht, weil man was anderes haben konnte. Und deswegen ist der Moped-Bereich schon 1990, 91 liquidiert worden. Aber auch mit, also heute sind sich natürlich viele darüber einig, dass man das hätte noch retten können, aber die Chancen standen da wirklich schlecht und es gab überhaupt wenig Anreize, auch für die Bundesrepublik da irgendwie sich einzumischen. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist in den Einigungsvertrag hineinzuschreiben, dass obwohl ja Mopeds in Deutschland nur 50 km/h fahren dürfen, die Simson darf bis heute übrigens 60 km/h fahren. Und sie kann, habe ich mir sagen lassen, über 90. Aber sie darf nur 60. Laut Einigungsvertrag darf sie das aber. Und das hat nicht genutzt. Und die Jagdwaffen aber, die Jagdwaffen und diese ganze Marke Sula Waffen, das war wiederum ein Bereich, den hat man als sanierungsfähig eingeschätzt. Hat man gedacht, also das, da können wir investieren, da versuchen wir den Betrieb zu retten. Abgesehen davon, dass es davon gar nichts zu retten gab, weil nach 89 waren die Auftragsbücher voll bei der Jagdwaffenfabrikation. Und dann darum ging das Tauziehen. Und irgendwann, und das ist, glaube ich, einmalig in Ostdeutschland, hat die Familie Simson eben gesagt, dass sie sich interessiert dafür, dieses Jagdwaffenwerk zu kaufen oder zu übernehmen. Und zwar im Tauschhandel gegen ihre Vermögenswerte in Suhl. Das heißt, die wollten so einen Quid pro Quo Austauschhandel organisieren. Die wollten sagen, wir rechnen jetzt mal genau, was wir noch kriegen in Suhl und das setzen wir dann ein als Verkaufssumme und wir investieren in Suhl in die Jagdwaffen. Und das hat nicht geklappt. Und ich kenne nur das Unternehmenskonzept der Familie und das klingt mir nicht so unrealistisch. Aber was ich nicht kenne, sind sozusagen alle die Unternehmenskonzepte aller anderen Firmen, die sich dann in einem Bieterwettstreit darum beworben haben. Darunter eben Mannheimer Steyr, also Mannlicher Steyr, also verschiedene mittelständische oder auch große Firmen, die tatsächlich entweder in der Sportausrüstung oder im Waffengeschäft sind, die sich dafür beworben haben. Und dieses Bieterverfahren, das hätte man der Treuer nicht vorwerfen können. Das ist eine Strategie, die überall stattgefunden hat und für die man eben, man hat den Simsons keinen Vorzug gegeben, schon nicht, weil man eben keinen Tauschhandel wollte. Aber es hat eben keine Firma bekommen und das mutmaße ich. Von diesem Bieterwettstreit hat es nicht eine Firma bekommen, die sich bei diesem Bieterwettstreit beworben hat, sondern eine Firma, die überhaupt nie je im Gespräch war, nämlich eine niederländisch-französische Holdinggesellschaft, deren Namen Sie wahrscheinlich nie gehört haben. Die hat das bekommen, weil sie, so das Gerücht, das weiß kein Mensch weiß für wie viel, aber die haben eben am meisten Investitionssummen und am meisten Arbeitsplätze versprochen. Nur, dass sie sozusagen nach einem Jahr das Ganze wieder aufgegeben haben und ihr Kapital daraus gezogen haben und dann ging das eben ein Jahr nach dem Bieterwettstreit pleite. Und dann war sozusagen die Idee, das sage ich auch, die Idee, dass da dann irgendwas nicht ganz sauber gelaufen ist, ist dann schon sehr naheliegend, selbst wenn ich es nicht beweisen kann, das sage ich aber auch, ich kann das nicht beweisen, aber es ist sehr naheliegend, dass da in Kürze als Überraschung diese Firma auftaucht, die kein Know-how hat, die sozusagen nur investiert, und sich dann nach einem Jahr verabschiedet, das hat eben ein gewisses Geschmäckle. Und das ist traurig für die Leute dort in Suhl und auch für die Suhler Waffen, weil es das jetzt nicht mehr gibt. Also sozusagen diese jahrhundertealte Gewerbetradition ist eben jetzt beendet. Und es gab aber eine Weile lang tatsächlich so ein Fenster an Sanierungs- und Bestandsmöglichkeiten.
Ja, es ist ein sehr trauriges Ende. Das wird dann auch in knappen Worten am Ende angedeutet, weil die Region sich bis heute im Grunde nicht richtig erholt hat. Wir können jetzt auch gerne das Publikumsmikrofon in Gebrauch nehmen. Ich hätte dazu vielleicht die erste Frage vorab. Nämlich mich interessiert das sehr, wie man, aus welchen Quellen man ein solches Buch schreibt. Und jetzt in diesem konkreten Fall, wie wichtig das Material war, das die Familie zur Verfügung gestellt hat. War das auch das ist ja nicht jedes, das, so ein Glück hat man ja nicht, dass man Informationen von dieser Seite bekommt. Und hat das sozusagen auch diese Langfristperspektive überhaupt das möglich gemacht? Oder wie weit kann man sich auf veröffentlichte Quellen oder auf archivalisch zugängliche Quellen verlassen? Wie war das Verhältnis da?
Also zu meinem größten Bedauern hatten Sie fast nichts von vor 1989. Aber dadurch, dass sie dann sozusagen alles hatten für nach 1989, war das natürlich mehr als aufgewogen. Aber die Familie selber hatte sehr, sehr wenig. Also sie haben eben teilweise die Sachen nicht mitgenommen, 1936, und auch nicht mitnehmen können, weil sie ja relativ schnell eben aus Suhl raus mussten. Ansonsten, also die gesamte Überlieferung vor 89 hat überhaupt nichts mit der Erbengemeinschaft der Familie zu tun, sondern ist tatsächlich historische Kernarbeit über eben die verschiedenen Quellenbestände, die teilweise in Suhl liegen, im Wirtschaftsarchiv oder im Unternehmensarchiv, aber die auch in Washington liegen, im National Archive, die sozusagen in Thüringen verstreut sind, aber eben vor allen Dingen auch diese zentrale Überlieferung in Berlin im Bundesarchiv haben. Also man musste sich schon einzeln zusammensuchen.
Aber eine Augenzeugin wird ja auch zitiert. Also es gibt eine Frau, die da Auskunft gibt über das Betriebsklima und so.
Das habe ich sehr wenig gemacht. Also ich habe die Sula sozusagen von vornherein relativ rausgenommen, weil ich eben diese Zeitzeugenschaft nicht als Faktum nehmen wollte, sondern höchstens als Illustration. Also immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, auch natürlich fürs Schreiben selbst, es wäre jetzt gut, mal auch eine Stimme da reinzunehmen, die nicht aus den Quellen kommt, sondern eben von lebenden Personen, dann habe ich das auch gemacht. Aber darauf stützt sich kein einziger Fakt in dem Buch. Das ist einfach eine Entscheidung.
Da gibt es eine Frage.
Ja, ich hätte eine. Wenn zwischen der nebulösen Übernahme durch die niederländisch-französische Holdinggesellschaft von der Treuhand und dem Konkurs nur ungefähr ein Jahr lag, was hat denn die Simson-Familie davon abgehalten, die Konkursmasse ein Jahr später für billig wieder abzugreifen? Also die wären ja dann sozusagen ein Jahr später mit über den Zeitraum verhältnismäßig geringer Substanzreduktion von dem, was noch übrig war, viel billiger an ihr Werk wieder gekommen, als vorher das gegen die Restsul-Eigentümer einzutauschen?
Das ist eine interessante Frage. Und in dem Buch wird sie auch beantwortet, die Stadt Suhl hat nach der Konkursanmeldung tatsächlich die Familie gefragt, ob sie denn jetzt nicht wollen. Und da hat die Familie gesagt, nein, danke. Weil erstens, sie für sich heute, also die Erbengemeinschaft würde heute für sich sagen, ein Glück haben wir es nicht bekommen, weil nämlich derjenige, der den amerikanischen Markt gut kannte und die Waffen eben auf dem amerikanischen Markt vertreiben wollte, ganz plötzlich gestorben ist. Das wäre ein Riesenrisiko gewesen, wenn sie es bekommen hätten. Gut, aber damit muss man leben, das kann man nie wissen. Und da der aber dann gestorben war, gab es jetzt keinen Grund, neuen zu suchen. Dann sind sozusagen diejenigen, die eben das hätten machen wollen, auch nicht mehr die Allerjüngsten und haben das dann für sich selbst auch als Risiko betrachtet, wenn sie eben diesen Partner, den sie eben hatten, dann auf einmal neu suchen müssen. Und ich glaube, ein letzter und auch nicht unwichtiger Grund war, dass sie tatsächlich schon durch die Art und Weise, wie die Treuhandmanager sie behandelt haben, auch so was Ähnliches wie die Nase voll hatten. Weil das, was ich natürlich jetzt nicht beschrieben habe, ist sozusagen der Gang der Verhandlungen bis dahin. Und bis dahin gab es sehr viele Störfälle. Es gab schon auch es waren harte Verhandlungen, die Familie Simson unglaublich viel Geld gekostet hat. Die Steuerzahler sicherlich auch. Und dann war irgendwie, also wieder in der Zusammenschau aller Fakten, haben sie sich dann klar dagegen entschieden, das stand gar nicht mehr zur Debatte.
Sind denn die Simsons in Amerika noch Unternehmer?
Nein, sie sind, und das würde ich jetzt aber ganz klar sagen, nicht klassischerweise, Investmentbanker oder Ärzte.
Wie sieht es aus in Suhl zu DDR-Zeiten oder halt auch davor? Gab es andere Betriebe, die ähnlich gearbeitet haben? Ich frage deshalb, einerseits ist der Betrieb gewachsen zu DDR-Zeiten und was die Belegschaft anging. Also war es schwierig, bestimmte Leute zu halten? Sie haben gesagt, die die Hilfskräfte waren schwer zu halten. Ich glaube, es haben auch viele vietnamesische Vertragsarbeiter gearbeitet in dem Werk, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und also gab es innerhalb von Suhl so eine Konkurrenz, wo auch Leute abgeworben wurden und es so viel Bewegung gab zwischen den verschiedenen Betrieben? Und inwieweit hat der Betrieb darauf reagiert?
Absolut, ein Riesenproblem in den 80er Jahren, dass sozusagen über die verschiedenen Kombinate, die in Suhl ja auch sehr künstlich angesiedelt wurden, also Suhl war ja dann der kleinste Bezirk der DDR und in der Stadt selber waren auch mehrere andere Kombinate und da gab es einen regelrechten Kampf um die Arbeitskräfte. Und das betraf natürlich auch Simson und es betraf Simson immer mehr, je weniger Menschen dort noch gearbeitet haben, die wirklich eine Bindung an den Betrieb hatten. Und das war in den 80er Jahren dann der Fall. Das war dann völlig egal, ob das eben mal so ein Traditionsbetrieb war. Jedenfalls für die Hilfsarbeiter oder aber auch für die Facharbeiter. Also das verlor sich dann. Und die Maßnahmen waren von drastischen Sachen wie, dass einfach verboten wurde, den Arbeitsplatz zu wechseln, bis hin zu Lockung. Also Lockung und Zwang, das ist sozusagen auch dort natürlich eins der Mittel mit wenig Möglichkeiten, überhaupt irgendwas zu entscheiden. Und das wurde normalerweise über die Löhne gemacht. Also das darf es ja eigentlich im Staatssozialismus auch nicht geben, aber das war natürlich eines der Lockmittel der Kombinate, die versucht haben, also mit solchen materiellen Anreizen das zu organisieren. Und das Problem hatten aber alle. Und nicht nur Simson und Simson ganz besonders deswegen, weil es eben sehr groß war und zum Schluss 14.000 gehörten sozusagen dann zu dem Kombinat. Allerdings, und das muss man immer sagen, dadurch, dass dann auf einmal so viele Betriebe dazugehörten, die überhaupt nicht mehr in Suhl waren, sondern es gab auch irgendeine kleine Abteilung von Simson Suhl in Rostock. Ja, also das muss man wirklich in gewisser Weise muss man differenzieren. Und deswegen hatten sie eben dieses Problem. Von ausländischen Vertragsarbeitern, aus welchem Land auch immer, damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, hat es sicherlich gegeben. Auch was jetzt ein Thema war, also Gefangenenarbeit bei Simson Suhl und so weiter, damit habe ich mich nicht beschäftigt, kann ich überhaupt keine Aussage darüber treffen, kann aber sagen, dass man in dem Archiv mit Sicherheit was darüber findet, weil sehr, sehr viel in dem Archiv auch bewahrt wurde, das ist einer der Glücksfälle.
In Suhl selber sind 4.000 Menschen arbeitslos geworden nach der Wende oder als dann der Betrieb nicht mehr funktionierte?
In Suhl selber, nicht nur bei Simson, also ist sozusagen der Stellenabbau war bei allen Kombinaten massiv. Und also ich kenne die Zahlen nicht jetzt für Suhl insgesamt, aber alle haben abgebaut oder auf Kurzarbeit gesetzt. Und ich glaube, der erste Schwung waren tatsächlich von 4.000, die gehen mussten. Weil man eben auch das einem ein bisschen differenzieren muss. Insgesamt geht es Suhl heute gar nicht so schlecht, außer dass es sozusagen eben keine Industrie mehr hat. Ja, das gibt ja verschiedene, es ist ja jetzt ein Problem, das nicht Suhl alleine betrifft. Aber das ist natürlich, es gibt einen massiven Schwund für die Bevölkerung und dann eben natürlich, wie auch so oft und klassisch, bestimmte Kohorten, die weg sind, also die Jungen sind weg, weil die Arbeitsplätze nicht mehr da sind. Dafür gibt es also ich glaube, Suhl ist die Stadt in Thüringen mit der ältesten ältesten Bevölkerung überhaupt. Also da ist, glaube ich, ein enormer Anteil über 65 plus. Also es ist sozusagen, also alle diese demografischen Faktoren in Ostdeutschland sind in Suhl besonders scharf zu sehen.
Mich interessiert, was aus den Vermögenswerten der Simsons in Suhl geworden ist, nachdem die das Werk nicht bekommen haben. Haben sie die versilbert oder was ist damit geschehen?
Das entzieht sich meiner Kenntnis und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen, glaube ich.
Nur noch eine kurze Nachfrage. Wie sind Sie an die Simsons rangekommen?
Ich habe meine Magisterarbeit schon darüber geschrieben gehabt und hatte das und hatte da schon in Erfahrung gebracht, dass sie in New York leben. Und dann habe ich über private Kontakte in der Tat den Kontakt bekommen dazu, aber das war tatsächlich privat. Und an die Simsons, um das gleich nochmal zu sagen, falls sie schreiben wollen und fragen wollen, was sie eigentlich gemacht haben mit dem Geld, es gibt sozusagen durch diese lange Verhandlungsphase nach 89 gibt es eben einen Wirtschaftsberater in Deutschland, der sozusagen alle ihre Geschäfte in Deutschland abwickelt. Und der macht sozusagen auch jede Form von Kontaktaufnahme. Das heißt, sie haben sozusagen so ein natürliches Schutzschild in Deutschland aufgestellt, damit sie in den USA niemand wirklich, also nicht irgendwie anfragt, das Presse nicht anfragt und so weiter. Und das hat auch was mit den Erfahrungen zu tun, mit denen sie eben 89 nicht gerade willkommen geheißen wurden, weder in Suhl noch anderswo.
Sie haben jetzt immer von der Familie gesprochen. Mhm. Bei anderen Unternehmerdynastien kennt man es ja eigentlich, dass es einzelne Personen sind, die sowas prägen, so ein Unternehmen und auch die Entwicklung. War das hier anders oder gab es da auch Köpfe dazu und Namen, also die dann diese Entwicklung auch mitgesteuert haben, die da stattgefunden hat?
Das ist eine wirklich gute Frage und ja, also ich meine das tatsächlich mit, das ist die Familie. Sie ist oft als Familie aufgetreten, also sie ist immer, also als sie noch sozusagen die Geschäfte geführt haben, gab es natürlich die Köpfe. Also da wusste man auch, dass es zwei Brüder waren, Julius und Arthur Simson, die sozusagen die letzten waren, die das Unternehmen geführt haben. Aber die Familie hat es immer als Familie und im Familienrat geführt und das heißt auch Entscheidungen von großer Tragweite wurden immer im Familienrat gefällt und die Familie hat es geschafft, sich nicht, und auch das war auch eine der Strategien, sich nicht auf diese Unternehmerpersönlichkeit, die nun da wächst, aus der Familie ran oder nicht, zu verlassen, sondern dieses kollegiale Prinzip innerhalb der Familie, aber sonst niemand, wurde eben so weit getrieben, dass die Kinder allesamt was Unterschiedliches lernen mussten, um sozusagen die Kompetenzen, die man in der Unternehmensführung braucht, in der Familie zusammen zu haben. Das heißt, der eine musste eben Jurist werden, der andere hat technische Bereiche studiert. Und dann hatten sie sozusagen eben in der Familie sehr viele Kompetenzen schon versammelt und mussten wiederum nicht von außen sich welche zukaufen oder durch Vertrauensbindung heranschaffen. Insofern, und das ist auch bis heute so. Es gibt immer einen Sprecher, es gibt immer jemanden, der die Geschäfte nach außen vertritt. Aber es gibt keine einzige Entscheidung bis heute, in Bezug auf das Geld zum Beispiel, die jemand alleine für die Familie treffen würde.
Was kann man denn aus dieser Führung dieses Unternehmens von den Simsons noch mitnehmen? Was kann man da lernen für andere Unternehmen vielleicht? Gibt es da sowas?
Also ich glaube, also ich habe ja versucht zu beschreiben in dem Buch, wie viel hat das mit ihrem Ausnahmezustand jüdisch sein in Suhl zu tun. Und Suhl ist eben nicht Berlin, da geht man eben nicht unter in der anonymen Masse. Ich glaube, dieses nach innen gehen, dieses auf der Familie sein und da auch nicht rausbrechen und da sehr streng auch sein, hat was mit diesem Ausnahmezustand zu tun und ist also, glaube ich, jetzt nicht verallgemeinerbar. Was man von ihnen lernen kann, wäre dieser gemischt gewerbliche Bereich. Das ist sicherlich nach wie vor eine Strategie, die also für mittelständische Unternehmen, für Großkonzerne jetzt nicht, aber für mittelständische Unternehmen, es war ein großes mittelständisches Unternehmen, sicherlich nicht von der Hand zu weisen ist. Gerade in solchen wirtschaftlichen Bedingungen, wie sie in Ostdeutschland vorherrschen, wo man sich eben einfach schlecht auf ein bestimmtes High-End-Produkt verlassen kann im Moment oder eben doch nur darauf. Also, aber ansonsten, die 80 Jahre der Simsons Unternehmertum sind eben 35 vorbei. Und die historische Konstellation, die damals vorherrschend war, ist eben auch schon lange vorbei. Und ich glaube, das dann auf diese Art auf heute zu beziehen, das würde jetzt eine Historikerin, die qualitativ arbeitet, sagen wir es mal so, widerstreben.
Was macht denn die Historikerin jetzt demnächst? Also wir haben ja verstanden, dass die Qualität des Buches auch damit zu tun hat, dass relativ lange daran gearbeitet wurde. Ist denn Wirtschaftsgeschichte oder Unternehmensgeschichte weiterhin im Interessengebiet bei dir vorhanden oder?
Ja, die Entwicklung ostdeutscher Unternehmen vor und nach 1989, das mache ich schon noch und dazu forsche ich gerade nicht, aber dazu arbeite ich nach wie vor. Und ansonsten habe ich jetzt mich für ein neues Thema entschieden und arbeite jetzt zur Geschichte des Reichsarbeitsministeriums im Nationalsozialismus und bin sozusagen jetzt, also in dem Sinne, erkenntnistheoretisch gehe ich sozusagen jetzt vom Unternehmen in ein Ministerium und gucke mir sozusagen diese Organisationsgeschichte an. Also, aber das ist auch die einzige Verbindung, die man von den beiden Themen her, glaube ich, schließen kann.
Vielen Dank, Ulrike Schulz.
Ja, vielen Dank für die Fragen auch.
Schön, dass Sie da waren.